Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon begrüßt Sie Doris Schäfer-Noske. Und beginnen wollen wir unsere heutige Sendung mit den weisen Worten eines menschlich aussehenden und zunehmend auch menschlich handelnden Roboters.
Um zu überleben, müssen wir manchmal über unsere Programmierung hinauswachsen.
Ich habe den Befehl, dich nach Hause zu bringen.
Ich bin schon zu Hause. Und ich bin ein wilder Roboter.
Der wilde Roboter ist einer der 6 nominierten Filme für einen Golden Globe in der Kategorie Bester Animationsfilm. In einer Woche schon werden die Golden Globes verliehen. Die Oscars kommen dann Anfang März und hier gibt es aus deutscher Sicht eine gute Nachricht. Der deutsche Oscar-Kandidat Die Saat des heiligen Feigenbaums hat es nämlich auf die Shortlist geschafft für den besten internationalen Film. Mit diesem besonderen Film wollen wir auch beginnen bei unserer Rückschau auf das Film- und Kinojahr 2024. Und dazu begrüße ich jetzt unsere Filmkritikerin Katja Nikodemus. Frau Nikodemus, Die Saat des heiligen Feigenbaums des iranischen Regisseurs Mohammad Rasoulof wurde heimlich im Iran gedreht mit deutschen und französischen Geldern. Rasoulof ist dann geflohen, hat den Film dann in Deutschland vor allem produziert. Aber dass Deutschland mit diesem Film ins Oscar-Rennen geht, das ist ja doch sehr ungewöhnlich. War das für Sie die richtige Entscheidung?
Ich würde sogar sagen, mehr als das. Ich finde, es ist eine visionäre und eine mutige Entscheidung. Ich meine, zum einen erfüllte der Film die Regularien für eine deutsche Nominierung als bester nicht englischsprachiger Film. Und er wurde ja auch von einer Hamburger Produktionsfirma im Wesentlichen produziert. Und der Film ist ja eine Kampfansage an das Regime in Teheran. Also die Geschichte von einer Familie, die durch die iranischen Demonstrationen für Frauenrechte implodiert und explodiert. Ich meine, der Vater, ein Ermittlungsrichter am Revolutionsgericht, der unterschreibt jetzt dann in diese Situation rein. Reihenweise Todesurteile, die halbflüssigen Töchter, die schlagen sich nach und nach auf die Seite der Demonstrierenden und die Mutter muss sich irgendwie zwischen diesen Fronten entscheiden. Und dieser Film hätte nie, also auch nur die geringste Chance gehabt, von iranischer Seite für den Oscar nominiert zu werden. Ich meine, die Heldinnen tragen auch keine Schleier in den Wohnungen. Insofern ist die deutsche Entscheidung jetzt wirklich ein Präzedenzfall, denn die Oscar Academy, die muss sich ja positionieren. Sie muss es auch ermöglichen, dass Filme, eben dissidentische Filme oder zensierte Filme, dass die auch eine Oscar-Chance bekommen. Insofern ist das toll.
Gab es denn andere wichtige deutsche Filme dieses Jahr für Sie?
Also ich muss sagen, interessanterweise, wenn man das alles nochmal so Revue passieren lässt, also für mich sind es wirklich 2 tragikomische Komödien in diesem deutschen Kinojahr, die ganz vorne stehen. Und zwar zum einen Matthias Glasners Film Sterben über eine, mit Vollgas durchdrehende, dysfunktionale Familie mit einer großartig bösartigen Mutterfigur, gespielt von Carina Harfouch, eigentlich in der Rolle ihres Lebens oder Kinorolle ihres Lebens. In dem Film ist wirklich alles over the top erzählt. Lieben, Sterben, verkorkste Eltern-Kinder-Beziehungen. Auch die Kunst gibt keine Rettung. Und dann gab es eben noch die vergleichsweise leise, absurde Komödie Sad Jokes von Fabian Stumm. Und er selbst spielt einen Regisseur, der versucht, seinen nächsten Film zu machen. Und auch der Film ist eigentlich eine Folge von privaten und beruflichen Zusammenbrüchen und seltsamen Situationen bis hin zu einer großartigen, ja, Slapstick-Szene, in der sich der Held und Regisseur seine Hand in einem Getränkautomaten einklemmt. Also ich finde, das deutsche Kino kann Komödie, es kann Tragikomödie. Das hat es in diesem Jahr gezeigt.
Der deutsche Film ist ja auch besonders betroffen durch die deutsche Filmförderung. Nach dem Ampelaus ist es auf den letzten Metern dieses Jahres gerade noch gelungen, die reformierte deutsche Filmförderung zu beschließen. Das war sehr wichtig, weil die Filmförderung sonst ausgelaufen wäre, es also für laufende Projekte plötzlich auch kein Geld mehr gegeben hätte. Aber werden die Veränderungen, wie sie jetzt beschlossen worden sind, werden die dem deutschen Film tatsächlich helfen?
Also Sie haben es eigentlich schon genau gesagt, was jetzt zum Glück noch bei diesen letzten Bundestagssitzungen beschlossen wurde in diesem Jahr, das ist eigentlich die Schrumpfform dieser Reform, nämlich das Minimalprogramm. Also das pure Funktionieren, kann man sagen, oder weiter Funktionieren der Filmförderung, das wurde gesichert. Und ja, es gibt auch organisatorische Verbesserungen, also schnellere Genehmigungsverfahren, Entbürokratisierung. Aber wichtige Punkte bleiben auf der Strecke, zum Beispiel die kulturelle Filmförderung, wo die jetzt landet oder wie die aussehen soll, weiß niemand. Und vor allem, diese Reform wurde als ein Modell aus drei Säulen angekündigt. Und zwei unverzichtbare Säulen, tragende Säulen, so hat es eben auch die Kulturstaatsministerin Claudia Roth gesagt, zwei tragende Säulen sind nicht mehr beschlossen worden durch den Zusammenbruch der Ampel. Nämlich ein Steueranreizmodell für Filmproduktionen und eine Investitionsverpflichtung für Streamer und TV-Sender. Und sowas gibt es wirklich überall um uns herum, in Frankreich, in Österreich. Insofern ist diese Reform eben nicht der kühne Neustart, sondern die humpelt oder die geht an der Krücke.
Die Bilanz der Kinos in Deutschland, die glich dieses Jahr einer Achterbahnfahrt. Mal lief es besser, mal schlechter als im Vorjahr. Allerdings fällt auf, dass die Filme, die viele ins Kino gelockt haben, vor allem Sequels waren, also Fortsetzungen. Dune 2, Die Schule der magischen Tiere 3, dazu Gladiator oder Wicked, eine Vorgeschichte zum Zauberer von Oz. Also alles bekannte Stoffe. Herrschte denn da in Hollywood dieses Jahr akuter Ideenmangel oder waren das noch die Auswirkungen des Hollywood-Streiks im vergangenen Jahr?
Naja, die Folge des Streiks jetzt für dieses Jahr, die waren eigentlich begrenzt. Es gab ja auch eine Flut von Produktionen wiederum, die durch den Stau des Streiks in die Kinos kamen. Und ja, zur Sequel-Mania von Hollywood kann ich nur sagen, im Grunde ist ja das Sequel-Phänomen selbst schon ein Sequel. Also ich komme mir da manchmal auch als Filmkritikerin wie so eine Schallplatte mit Sprung vor. Solange ich in dem Beruf bin, reden wir darüber. Und es ist natürlich auch ja ein starkes Phänomen, klar, ganz auffällig. Aber eine andere Frage ist ja, was ist jenseits der noch verschärften Sequel- und ja Wiederholungsschleifen überhaupt gibt? Und also jenseits von Kung Fu Panda 4 sozusagen. Und da muss man doch sagen, es gibt ja im Grunde schon längst nicht mehr das klassische Hollywood-Kino, wo sich eben Geld, Unterhaltung und Autorenvisionen verbinden. Aber es gibt doch auch in diesem Jahr ein enorm vitales amerikanisches unabhängiges Kino. Also zum Beispiel der Cannes-Sieger Anora von Sean Baker, auch ein Oscar-Kandidat für nächstes Jahr. Oder auch der Holocaust-Film The Zone of Interest von Jonathan Glazer, Oscar-Gewinner in diesem Jahr. Oder auch der Hollywood-Film The Substance mit Demi Moore. Das ist eben auch eine franco-amerikanisch-britische Koproduktion. Also im Independent-Bereich, da ist doch viel los.
Sie haben jetzt schon ein paar Filme angesprochen. Es gab auch sehr unterschiedliche Themen, die dieses Jahr eine Rolle gespielt haben. Wenn man sich jetzt schon mal anschaut, wer hat Berlin gewonnen? Das ist eine Dokumentation über die Rückgabe von Kulturgütern an Benin. Dann kann Anora, haben Sie schon gesagt, eine Sexarbeiterin, die den Sohn eines russischen Oligarchen heiratet. In Venedig, The Room Next Door, eine Frau, die einer krebskranken Freundin beisteht bei ihrem Freitod. Welche Themen waren sonst noch wichtig dieses Jahr?
Ja, Sie haben ja schon recht, ne? Also es ist viel los in der Wunderkiste Kino. Ich muss sagen, ich fand es in diesem Jahr doch auffallend und auch zutiefst ermutigend, dass sich zwei der wichtigsten Filme dieses Jahres unermüdlich, ja, dass sie die deutsche Vergangenheit umgraben, ausgraben, neu beleuchten. Nämlich der schon erwähnte Holocaust-Film The Zone of Interest mit Sandra Hüller und Christian Friedel als Ehepaar Höss, die einen deutschen Haushalt neben Auschwitz führen. Ich meine, 600.000 Menschen sahen diesen Spielfilm hierzulande. Und dachte man nicht auch über Hitlers Lieblingsregisseurin Leni Riefenstahl sehr alles bekannt? Aber ich meine, Andres Feils Dokumentarfilm Riefenstahl, der zeigt uns eben, dass es im Kino nicht nur um Fakten und Erkenntnisse geht, sondern eben auch um die Form, mit der das Licht sozusagen auf die Leinwand fällt. Und weil eben dieser Film Riefenstahls Nachlass mit einer genialen Montage ausbreitet und beleuchtet, erfahren wir eben doch noch was Neues. Also ich finde, der Erfolg dieser beiden Filme, der zeigt, dass das Kino Recht hat, wenn es niemals locker lässt bei der Erzählung des Faschismus.
Ja, auch Genderfluidität war ein Thema dieses Jahr, etwa in Emilia Perez, wenn da ein mexikanischer Mafia-Boss ein neues Leben beginnt als Frau. Und besonders aktuell wirkte natürlich der Spielfilm The Apprentice über den Aufstieg von Donald Trump. Was war denn dieses Jahr Ihr Lieblingsfilm?
Das ist, glaube ich, ganz klar, war es für mich ein Film, der Anfang des Jahres in die Kinos kam, aber nicht vergessen ist nämlich Poor Things von Yorgos Lanthimos mit Emma Stone in der Rolle von einer jungen Frau, die mit dem Gehirn eines Kleinkindes die Welt erlernt und erkundet und die eben beim Erwachsenwerden die Welt in Frage stellt und übrigens auch nebenbei ein feministischer Wumms oder Klopper der Film und übrigens auch eine im Wesentlichen ja Independent-Produktion in diesem Jahr.
Vielen Dank. Das war unsere Filmkritikerin Katja Nikodemus mit einem Rückblick auf das Kino- und Filmjahr 2024. Ein bisschen Frieden hat Nicole gesungen 1982 vor dem Hintergrund des aufziehenden Falklandkrieges. Und sie hat damit den Eurovision Song Contest gewonnen. Eine Botschaft der Sehnsucht, die damals offenbar vielen Menschen aus dem Herzen gesprochen hat. Aber wie gelingt es, Frieden zu schaffen und zu sichern? Civis pacem parabellum, wenn du Frieden willst, bereite dich auf den Krieg vor, rieten schon die alten Römer. Ein Sprichwort, das es erfolgreich bis in unsere Gegenwart geschafft hat und ganz konkret bis ins Kunsthaus Hamburg, wo es mit Bleistift auf einem kleinen Blatt Papier notiert ist. Ein äußerlich eher unscheinbares Kunstwerk also, das aber so etwas wie der Nabel der neuen Hamburger Ausstellung Politics of Love ist. Unser Kunstkritiker Carsten Probst hat die Schau besucht und sich das kleine Werk mal genauer angeschaut.
Das bescheidene Blatt Rechenpapier, das so bedeutsam ist für diese Ausstellung, stammt von dem Fluxuskünstler Robert Filliou und seine Bleistiftnotiz darauf lautet: Wanting peace, preparing for, nein, nicht für Krieg, denn das Wort war ist durchgestrichen und durch peace ersetzt. Man möge sich also, wenn man Frieden sucht, sich auf den Frieden vorbereiten und eben nicht auf den Krieg. Das Blatt entstand für die von Filliou organisierte Biennale des Friedens, die vor ziemlich genau 40 Jahren am selben Ort, nämlich im Kunsthaus Hamburg, stattfand, damals noch vor dem Hintergrund des Wettrüstens im Kalten Krieg. Anna Nowak, die heutige Direktorin des Kunsthauses und Co-Kuratorin der Ausstellung, findet, dass Filliou's Gedanke nichts von seiner Aktualität eingebüßt hat.
Das war die wunderbare Fragestellung damals von Robert Filliou. Wir sind alle gegen den Krieg, aber wofür sind wir? Für den Frieden, sagen wir. Was aber genau ist der Frieden? Und darum geht es. Wie finden wir wieder zueinander? Und ist es natürlich auch die Theorie von Michael Hart zu sagen, trotz unserer Differenzen, wir brauchen eine Lösung. Und mir war wichtig, vor allem ganz unterschiedliche Perspektiven auch einzuladen und wirklich viele verschiedene Meinungen und Sichten auf genau diese Thematik miteinander kommunizieren lassen in dieser Ausstellungshalle.
Die Theorie von Michael Hart, auf die Anna Nowak anspielt, bildet den zweiten inhaltlichen Anstoß für diese Ausstellung. Eine Politik der Liebe, wie der US-amerikanische Literaturtheoretiker sie vor 12 Jahren in einem Aufsatz skizziert hat, in dem er unter anderem dafür plädiert, Vielfalt und Differenzen auszuhalten. In einem Kurzfilm des belgischen Medienkünstlers Johan Grimont-Pré verteidigt Michael Hart seine Theorie einer Politik des Friedens, während immer wieder Ausschnitte aus Jean-Luc Godards Spielfilm Alphaville von 1965 eingeblendet werden, der von einer Orwellschen Welt handelt, in der Ausdrücke für Liebe und Zuneigung verboten sind. Co-Kuratorin Belinda Grace Gardner.
Die Liebe ist erloschen gewissermaßen und die Menschen finden aber andere Worte, die Liebesgefühle mitzuteilen. Das ist sozusagen der Gegenschnitt zu dem, was Michael Hart mitteilt, nämlich dass Angst die Hauptursache ist für Macht und Repression. Und hinter der Macht, dem Kontrollwahn und den Repressionen steckt natürlich immer auch die Angst vor dem anderen.
So rückt die Ausstellung den aktuellen Aufgeregtheiten und Emotionalisierungen von Politik sehr nahe. Und sie schafft es doch, Vielfalt der inhaltlichen Perspektiven ohne Provokation herzustellen, Differenzen aufzuzeigen, ohne die Empathie aus den Augen zu verlieren. Die Videoarbeit Miradores von Francis Alice zeigt, wie es geht. Sie präsentiert auf je einem Bildschirm einen Blick auf die Meerenge von Gibraltar, einmal von der marokkanischen, einmal von der europäischen Seite aus. Bei guter Sicht erkennt man am Horizont die Höhenzüge auf der jeweils anderen Seite. Das Meer verbindet und trennt zugleich, und wer auf der einen Seite steht, würde gern einmal von der anderen Seite, vom anderen Kontinent aus, auf die eigene schauen. Die Kunst führt beide Seiten zusammen und erfüllt damit Robert Filliou's alte Forderung, nicht nur den Krieg, sondern vor allem den Frieden als Kunst zu begreifen. Die ugandische Lyrikerin und Künstlerin Rebecca Katosime trägt in einem anderen Video ihr Gedicht »Love, Care and War« vor. Und allein der Anblick ihres Vortrages vermittelt die Entschlossenheit und innere Energie, die der Wunsch nach Frieden in sich trägt. Denn das Gedicht handelt vom Leid jahrzehntelanger Gewalt während des Bürgerkrieges in ihrem Land und vom Glück der Befreiung. Die meisten Arbeiten in dieser Ausstellung beruhen auf solchen persönlichen Erfahrungen kriegerischer Konflikte und Verluste, nicht auf mitunter ja wohlfeilen sozialen Universaltheorien. Und wer sich darauf einlässt, der kann sich von jeder einzelnen Installation, Malerei oder Videoarbeit auf eine jeweils andere Weise gemeint fühlen und dabei erkennen, die Verschiedenheit der anderen, sie liegt immer im eigenen Blick.
Carsten Probst war das über Politics of Love, eine aktuelle Ausstellung im Kunsthaus Hamburg. Seit 65 Jahren schon gibt es in Frankreich ein Kulturministerium und gleich der erste Minister war eine bekannte Persönlichkeit, der Schriftsteller André Malraux. Er blieb 10 Jahre im Amt und machte sich mit der Schaffung von Kulturzentrum einen Namen, aber auch, weil er zum Beispiel die Pariser Fassaden säubern ließ. Insgesamt fast 10 Jahre war auch Jacques Lang französischer Kulturminister. Auf ihn geht die gläserne Pyramide am Louvre zurück und der neue Triumphbogen, die Grande Arche im Hochhausviertel La Défense. Viele weniger bekannte Namen stehen auf der Liste der französischen Kulturminister zwischen Malraux und Lang sowie danach. Und wir wollen heute auf die Frau schauen, die Frankreichs Kulturministerium seit Anfang dieses Jahres leitet und im Amt geblieben ist, trotz mehrfach wechselnder Regierungen, Rachida Dati. Ist sie denn eine politische Persönlichkeit, die André Malraux oder Jacques Lang das Wasser reichen kann? Das habe ich Frankreich-Korrespondentin Caroline Düller gefragt.
Also ich würde nicht sagen, dass man sie jetzt mit André Malraux oder Jacques Lang vergleichen kann. Vielleicht aber auch gar nicht muss oder auch gar nicht sollte. Rachida Dati ist so ein bisschen das Enfant terrible der französischen Politik, hat auch schon eine ziemlich lange politische Karriere vorzuweisen. Sie war unter Nicolas Sarkozy Justizministerin, dann war sie Europaabgeordnete und ist außerdem auch heute noch die Bürgermeisterin des ziemlich schicken 7. Arrondissements von Paris und seit Januar 2024 eben Kulturministerin, im Grunde völlig fachfremd. Und Rachida Dati ist dafür bekannt, dass sie kein Blatt vor den Mund nimmt und sich dabei aber auch öfter mal im Ton vergreift. Ein Beispiel dafür sind die Haushaltsberatungen im April noch unter dem damaligen Premierminister Gabriel Attal, der gedroht hatte, das Budget des Kulturressorts um 200 Millionen Euro zu kürzen. Und laut der Zeitung Le Monde soll Dati ihm daraufhin eine SMS geschrieben haben mit folgendem Text: Ich mache Keep up aus deinem Hund. Also jetzt nicht unbedingt so die Wortwahl, die man sich von der Ministerin erwarten würde. Manche bewundern sie für diese Bissigkeit, andere fürchten sie geradezu und böse Zungen behaupten, dass sie einfach lauter schreie als andere und deshalb immer auf den prestigeträchtigen Posten lande.
Sie wird ja den Konservativen zugerechnet. Sarkozy haben Sie schon angesprochen. Was hat sie denn in den vergangenen 12 Monaten kulturpolitisch getan und erreicht?
Ein wichtiges Ziel, das Rachida Dati in ihrer Antrittsrede genannt hatte, war, Kultur im ländlichen Raum zu fördern und auch mehr Menschen Zugang zu Kultur zu verschaffen, weil sie einfach sagt, dass Kultur ein Vektor für Chancengleichheit ist. Und genau dafür, für diesen letzten Aspekt, war auch ihr erster Auftritt als Kulturministerin ziemlich symbolträchtig. Der war nämlich in Clichy-sous-Bois und in Montfermeil im Departement Seine-Saint-Denis, also in der ärmeren nördlichen Peripherie von Paris. Und dort in den Atelier Médicis, das ist eine Kulturinitiative, die nach den Vorstadtunruhen 2005 gestartet worden war. Das heißt, dieser Ort war alles andere als zufällig gewählt für eine Kulturministerin, die Migrationsgeschichte hat und die eben populäre Kultur auch fördern will. Ein weiteres wichtiges Thema ist der Denkmalschutz. Laut dem Kulturministerium sind rund ein Fünftel der 45.000 historischen Gebäude in Frankreich in einem schlechten Zustand. Und was man sagen muss, ist, dass Rachida Dati es geschafft hatte, die zumindest härtesten Spareinschnitte für ihr Ressort während der Budgetverhandlungen abzuwenden. Aber dieser Haushalt ist ja nun bekanntlich gescheitert. Es stehen neue Verhandlungen an. Und da wird eben die Frage sein, wie viel Geld sie für ihr Ressort klar machen kann und was dann letzten Endes auch von der Umsetzbarkeit ihrer Pläne bleibt.
Rachida Dati ist die Tochter eines Marokkaners und einer Algerierin, eine Juristin, Sie hatten es schon gesagt, die unter Sarkozy Justizministerin wurde, was wegen ihrer Herkunft einige Wellen damals schlug. Wie wird sie denn in Frankreich gesehen?
Sie stammt aus sehr, sehr einfachen Verhältnissen und ist insofern auch gewissermaßen ein Sinnbild dieser Meritokratie in Frankreich, also des Aufstiegs durch Leistung. Viele sehen in Rachida Dati die Inkarnation der französischen Konservativen unter Nicolas Sarkozy, gerade eben mit Blick auf eine sehr restriktive Justiz- und Einwanderungspolitik, was so ein bisschen paradox erscheinen mag, denn Rachida Dati ist ja auch ein Symbol für die französische Einwanderungsgesellschaft und gleichzeitig eine der entschiedensten Konservativen, die sich immer für strengere Immigrationskontrolle auch ausgesprochen hatte. Und gleichzeitig gab es bei diesem Besuch in Montfermeil, ihrem Antrittsbesuch als Kulturministerin, diese Szene, in der eben eine junge Frau zu ihr gesagt hat, Frau Dati, Sie sind eine Ikone. Also insofern ist es ja doch ein sehr gemischtes Bild, das sie in Frankreich hervorruft.
Schlagzeilen machte sie vor Jahren auch, weil sie als Marokkanerin ein uneheliches Kind hat und ihr deshalb ein Prozess drohte. Da gab es natürlich viel Rückhalt für sie in Frankreich. Jetzt allerdings droht ihr ein anderer Prozess, ein Korruptionsprozess wegen möglicher Lobbyarbeit für Renault als Europaabgeordnete. Warum ist sie denn in einer solchen Situation trotz mehrfach wechselnder Regierungen dieses Jahr im Amt geblieben?
Also die genauen Gründe dafür kennt man nicht, aber viele sagen schlicht und einfach, die französische Politik und sogar auch eine Regierung ohne Rachida Dati ist unvorstellbar. Außerdem genießt sie sehr großen Rückhalt bei Präsident Emmanuel Macron und auch dessen Frau Brigitte, und zwar trotz dieses möglichen Korruptionsprozesses, den die nationale Finanzstaatsanwaltschaft fordert. Sie selbst streitet diese Vorwürfe ab, nennt sie infam und sieht darin auch eine Aktion ihrer politischen Gegner. Ob es jetzt zu diesem Prozess kommt, ist allerdings nicht klar, denn das muss letzten Endes ein Untersuchungsrichter entscheiden.
Will sie denn eigentlich Kulturministerin bleiben?
Nein, also Rachida Dati macht im Grunde keinen Hehl daraus, dass dieses Ressort für sie nur eine Art Sprungbrett ist, denn 2026 will sie Oberbürgermeisterin von Paris werden und hatte auch, als sie im Januar diese Stelle angetreten hat, direkt gesagt, ich werde 2026 in Paris antreten.
Das war die Frankreich-Korrespondentin Caroline Düller über Kulturministerin Rachida Dati, die jetzt ein Jahr im Amt ist, trotz wechselnder Regierungen in Frankreich. Im Nahen Osten leiden derzeit viele, viele Menschen unter den kriegerischen Auseinandersetzungen und ihren Folgen. In Gaza liegt Gott heute unter Trümmern begraben. Mit solchen Botschaften, aber auch mit Aufrufen zu Frieden und Hoffnung, haben die Kirchen das Weihnachtsfest in Bethlehem begangen, dort, wo Jesus der Überlieferung nach geboren wurde. Vom Angriff der Hamas am 7. Oktober vergangenen Jahres war auch die israelische Kleinstadt Sderot betroffen in der Nähe des Gazastreifens, ein Ort, der zuvor schon immer wieder aus Gaza beschossen worden war. Christian Gampert war dort mit einer Gruppe von Filmproduzenten unterwegs und er hat erfahren, wie die Menschen versuchen, den Terrorangriff der Hamas künstlerisch zu verarbeiten.
Tamir Hod leitet das Cinema South Festival in Sderot, das 2001 entstand, um Arbeiten von Filmstudenten zu zeigen. Mittlerweile ist es eines der größten Filmfestivals in Israel. Tamir hat dafür im November ein Programm gemacht, das sich unter dem Titel The First Person Perspective vor allem mit dieser Region nahe dem Gazastreifen befasste. Auch mit der Frage, wie haben die Bewohner den 7. Oktober erlebt? Für Tamir Hod ist klar, nichts wird heilen, bevor nicht alle Geiseln aus Gaza zurückgekehrt sind.
We are still in the
Wir sind noch mitten im Trauma, aber wir haben Hoffnung. Etwa 70% der Bevölkerung sind jetzt wieder zurückgekehrt, um hier in Sderot zu leben. Außer den Kibbuzim, deren Häuser zerstört sind. Im nächsten Juni soll hier wieder ein großes internationales Festival stattfinden. Im Moment aber konzentriert man sich auf die Produktion von Kurzfilmen. Vor 2 Wochen haben die ersten beiden weiblichen Regisseure der Filmschule ihre Dreharbeiten abgeschlossen. Sie sind Beduininnen. Diese beiden Filme erzählen von der Komplexität solcher Biografien, denn viele Menschen hier in der beduinischen Diaspora im Negev und im Süden haben Verwandte in Gaza. Sie machen sich natürlich Sorgen um ihre Familien, während sie selber aus dem Gazastreifen beschossen werden. Wir wollten von diesen Nachbarschaftsproblemen erzählen, die auch existenzielle Probleme sind. Auch Tamir Hod hat einen bombensicheren Schutzraum in seinem Haus für die Familie. Aber irgendwann klappt die Strategie aus Roberto Beninis Film La Vita è Bella, das Leben ist schön, nicht mehr, also den Kindern zu erzählen, das alles sei nur ein Spiel. Dass es ernst ist, zeigt ein gerade fertiggestellter Film, der aus der Zusammenarbeit der Rots mit amerikanischen Partnern hervorging. Trust, Vertrauen, ist der erste Teil eines Fiction-Episodenwerks von Daniel Finkelman, das auf Tatsachen basierend vom Überleben am 7. Oktober berichtet. Die im Kibbutz Be'eri lebende Sonderpädagogin Aya bricht früh morgens zu ihrem Radrenntraining auf und wird vom Vormarsch der Hamas-Terroristen überrascht. Auf der Suche nach einem Versteck trifft sie den israelischen Araber Hisham, einen Beduinen. Sie verbergen sich gemeinsam, aber Aya ist sich unsicher, auf welcher Seite ihr Begleiter steht, bis der per Handy seinen Vater zu Hilfe ruft, der die beiden mit dem Auto aus der Gefahrenzone holt. Der Film arbeitet mit allen Tricks der Suspense und ist in der weiblichen Hauptrolle mit Naomi Lvov prominent besetzt. Der echte Hisham war bei der Vorführung anwesend und sagte, dass die Hamas weder den Islam noch die Interessen der Palästinenser vertrete. Wahre Muslime seien anders. Dieser Film wird in der israelischen Gesellschaft den Zusammenhalt stärken, indem er zeigt, dass es gute Muslime gibt. Es gibt viele Muslime, die zum Leben in der israelischen Gesellschaft beitragen. Es gibt Muslime, die Ärzte sind und Soldaten oder Polizisten. Sie unterstützen diesen Staat und wir haben keinen anderen. Es stärkt diese Gesellschaft, dass Juden und Muslime zusammen sind und ich definiere mich selbst als Israeli. Tamir Hod, der Festivaldirektor, beklagt die hohen Opferzahlen in Gaza und wünscht sich ein baldiges Ende des Kriegs. Wer der Gesprächspartner auf der anderen Seite sein könnte und wie eine palästinensische Selbstverwaltung aussehen soll, kann allerdings auch in Sderot niemand sagen. Tamir Hod meint, die Pro-Palästina-Demonstranten in den europäischen Universitäten sollten einmal nach Sderot kommen. Niemand überblickt die Lage. Keiner kann beurteilen oder kritisieren, was hier passiert, ohne hier zu sein. Wenn ich die Solidaritätscamps an den Universitäten sehe, die wissen nicht, worüber sie reden. Sicher ist nur, dass am 7. Oktober ziemlich viele Israelis ermordet wurden, die sich für die Sache der Palästinenser stark gemacht haben. Absurdität der Geschichte.
Christian Gampert war mit Filmschaffenden in Sderot, einer Kleinstadt in der Nähe des Gazastreifens. Der Krieg in Nahost geht weiter, genauso wie in der Ukraine. In den Kulturmeldungen mit Adalbert Sinjawski geht es jetzt um die Frage, warum Krieg?
Diese Frage geht auf einen Briefwechsel zwischen Physiker Albert Einstein und Psychoanalytiker Sigmund Freud zurück. Angesichts der aktuellen andauernden Kriegshandlungen in der Welt hat sie an Bedeutung nichts verloren. Der britische Militärhistoriker Richard Overy sagte heute in unserem Programm:
Als Einstein Freud 1932 diese Frage gestellt hat, warum Krieg, hat jeder gedacht, das ist vielleicht die wichtigste Frage, die die Menschen sich nach dem Ersten Weltkrieg hätten stellen müssen. Menschen greifen unter bestimmten Bedingungen, kulturellen, wirtschaftlichen, politischen Machtstreben, zum Krieg als einem ihrer Mittel, um zu erreichen, was sie wollen. Nehmen wir das Beispiel Putin. Er hätte nicht in Tschetschenien einmarschieren müssen. Er hätte keinen Krieg in Georgien führen müssen. Er hätte die Krim nicht besetzen müssen und auch keinen Krieg gegen die Ukraine führen müssen. Aber er hat sich dafür entschieden, weil für ihn der Krieg die Lösung und nicht das Problem zu sein scheint. Während wir Krieg als das Problem sehen.
Zeiten ohne Kriege habe es in der Geschichte kaum gegeben, sagte Richard Overy. Die AfD-Wahlempfehlung von US-Milliardär und Trump-Berater Elon Musk in der Zeitung Welt am Sonntag ruft in der deutschen Öffentlichkeit scharfe Reaktionen hervor.
Mika Beuster, der Vorsitzende des Deutschen Journalistenverbands, rief alle Redaktionen auf, sich im Bundestagswahlkampf nicht instrumentalisieren zu lassen und sorgfältig mit solchen Gastbeiträgen umzugehen. Deutsche Medien dürften sich nicht als Sprachrohr von Autokraten und deren Freunden missbrauchen lassen, warnte er. Andreas Audretsch, der Wahlkampfleiter der Grünen, erklärte, Tech-Milliardäre oder chinesische Staatskonzerne hätten die Möglichkeit, mit ihren Plattformen und viel Geld den demokratischen Diskurs zu untergraben. Musk versuche dies Hand in Hand mit den Rechtsextremen in der AfD und dies sei eine Gefahr für die Demokratie und die Meinungsfreiheit im Land.
Berichtet Volker Findhammer. CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz sagte, der Gastbeitrag sei übergriffig und anmaßend. Außerdem hätte es den Bau des Tesla-Werkes in Brandenburg mit der AfD nie gegeben, denn von der Partei sei der heftigste Widerstand gekommen. Die Berliner Volksbühne kann sich offenbar Hoffnung machen auf eine recht baldige Besetzung der Intendanz. Berlins CDU-Kultursenator Joe Cialo spricht über einen möglichen Start der neuen Leitung noch vor 2027. Sein Beratungsgremium und er diskutierten verschiedenste Möglichkeiten. Es gebe bereits neue Personalvorschläge. Wir sind in konstruktiven Gesprächen und werden im Januar konkreter werden, kündigte Cialo an.
Vielen Dank, Adalbert Sinjawski. Und damit geht Kultur heute zu Ende. Die Informationen am Abend berichten nach den Nachrichten unter anderem über das Flugzeugunglück in Südkorea. Am Mikrofon verabschiedet sich Doris Schäfer-Noske. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.